und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt erst recht, dem Podcast für Kriminalpolitik und Strafrecht. Heute mit mir, Jakob Horn.
Und mit mir, Leonard Becker. Während sich die letzten Folgen unseres Podcasts zur Prostitution und zu den Pedohunters ganz um Menschen und ihre Bedürfnisse und Interessen gedreht haben, soll in dieser Folge einmal die Umwelt im Vordergrund stehen. Hört aber auf jeden Fall nochmal in die vergangenen beiden Folgen rein, solltet ihr das noch nicht getan haben. An die Juristinnen unter euch, ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal in den 29. Abschnitt unseres Strafgesetzbuches reingeschaut, in dem die Straftaten gegen die Umwelt geregelt sind? Nicht viele wahrscheinlich, denn es gehört in keinem Bundesland zum Pflichtfachstoff der ersten juristischen Prüfung und ähnlich sollte es wahrscheinlich auch den meisten PraktikerInnen gehen. Denn das Umweltstrafrecht fristet nicht nur in der juristischen Ausbildung, sondern auch in der deutschen Rechtsordnung generell ein Schattendasein. Die Anzahl der jährlich in der polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Fälle ist von über 25.000 im Jahr 2001 auf ca. 11.500 in den Jahren 2019 und 2020 zurückgegangen. Und das, obwohl in dieser Zeit sogar neue Straftatbestände hinzugetreten sind. Einer Auswertung des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2019 zufolge ist hierbei auch die Dunkelziffer sehr hoch. Zurückzuführen ist dieses Ergebnis nicht zuletzt auch auf ein sehr geringes Verfolgungsinteresse in der Politik, den Medien und eben auch in der Öffentlichkeit. Daher möchten wir heute auch nicht über das aktuell geltende Umweltstrafrecht sprechen. Vielmehr geht es uns um einen aktuellen Reformvorschlag, dessen Überschrift bereits hoch umstritten ist.
Genau, denn wie ihr dem Titel der heutigen Folge entnehmen könnt, geht es um Ökozid. Was bedeutet das eigentlich? Viele denken dabei sicher an den etablierten Begriff Genozid, der von Raphael Lemkin im Zuge des deutschen Vernichtungsfeldzuges im Zweiten Weltkrieg etabliert wurde. Und so falsch ist der Gedanke auch gar nicht. Wie auch der Begriff Genozid ist er vom lateinischen Wort cedere, töten, abgeleitet. Anders ist aber ersichtlich der erste Wortteil. Der ist nicht aus dem altgriechischen Wort genos, was Volk oder Stamm bedeutet, entlehnt, sondern aus dem altgriechischen Begriff oikos, was eigentlich so etwas wie Hausgemeinschaft bedeutete, später aber auch für Umwelt oder Lebensraum benutzt wurde. Ökozid wurde daher schon früher in der Naturwissenschaft als die massive Zerstörung natürlicher globaler Gemeingüter, zum Beispiel durch erhebliche Schädigungen oder Zerstörung von Ökosystemen, verstanden. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Beispiele hierfür sind Kampfstoffeinsätze, denken wir da an Napalm oder Agent Orange, exzessiver Rohstoffabbau und der Abholzung des Regenwaldes oder durch Fracking, aber man kann da auch an das bloße Vorantreiben des Klimawandels denken. Die Nähe zum Genozid, dem Crime of Crimes, definiert in Artikel 6 des Rom-Statuts über den Internationalen Strafgerichtshof, zeigt, dass der Begriff auch in das Strafrecht immer weiter vorrückt. So besitzen verschiedene Länder bereits Straftatbestände mit der Überschrift Ökozid in ihren eigenen Strafgesetzbüchern, unter anderem Armenien, Belarus, Ecuador, Frankreich, Georgien, Kasachstan, Russland oder Vietnam. Im Hinterkopf sollte man aber behalten, dass es leicht ist, über einen Tatbestand des Umweltstrafrechts Ökozid zu schreiben. Ankommen tut es dann vielmehr auf das Inhaltliche.
Im deutschen StGB fehlt es beispielsweise nach wie vor an einem expliziten Ökozid-Tatbestand, wohingegen Frankreich einen solchen bereits in sein Code Penal eingeführt hat. Im Großen und Ganzen ist er jedoch mit einer Regelung des deutschen Umweltstrafrechts vergleichbar, die aber eben bei uns nicht Ökozid, sondern besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat heißt. Beide Paragraphen setzen die Verletzung einer verwaltungsrechtlichen Vorsichts- oder Sicherheitspflicht voraus. Die Umweltzerstörung kann also mittels einer Genehmigung rechtmäßig sein. Schon im Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen über den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte von 1977 wurde vereinbart, dass bei der Kriegsführung auch auf den Umweltschutz zu achten ist. Dementsprechend erklärt Artikel 8 des Rom-Statuts das vorsätzliche Führen eines Angriffskriegs zu einem Kriegsverbrechen, wenn er in der Kenntnis begangen wird, dass er langfristige und schwere Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen wird, die gegenüber dem militärischen Vorteil unverhältnismäßig sind. Der entscheidende Punkt ist also der: Diese Regelungen gelten nur beim internationalen bewaffneten Konflikt. Findet überhaupt kein Konflikt statt oder ist er rein national, bietet das geltende Völkerstrafrecht hingegen keinen Schutz. Und das, obwohl die ILC, die International Law Commission, ein Gremium bestehend aus den anerkanntesten Völkerrechtlern der Welt, schon 1991 einen Vorschlag für einen Tatbestand im Völkerstrafrecht unterbreitet hat, der dem Begriff Ökozid wohl sehr nahe kam und unabhängig von bewaffneten Konflikten war. Doch unter den späteren Mitgliedstaaten des Rom-Statuts war dieser leider nicht mehrheitsfähig, sondern scheiterte mutmaßlich am Veto großer Industrienationen.
Und nach über 30 Jahren liegen nun abermals zwei Entwürfe für einen Ökozid-Tatbestand auf dem Tisch. Einer wurde 2021 am Promise Institute for Human Rights an der University of California in Los Angeles ausgearbeitet und unterstützte später ein internationales Gremium von ExpertInnen, das den zweiten Entwurf ebenfalls 2021 im Auftrag der Stop Ecocide Foundation ausarbeitete. Stop Ecocide International ist eine seit 2017 bestehende Organisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, einen Ökozidtatbestand im Rom-Statut über den Internationalen Strafgerichtshof zu verankern. Und um mehr über die Organisation, aber auch über ihre Mittel und Ziele zu erfahren, haben wir mit Wolf Hingst, einem der beiden Köpfe von Stop Ecocide Germany, gesprochen. Und er hat uns einen kleinen Überblick über die Organisation gegeben.
Die Organisation Stop Ecocide ist vor ungefähr 10 Jahren gegründet worden von der mittlerweile leider verstorbenen Polly Higgins, eine schottische Anwältin, und Jojo Mita, die heute noch unsere Vorsitzende ist. Die haben das gegründet und hatten eigentlich so eine ganz einfache Fragestellung: Was können wir eigentlich in unseren Professionen tun, um, ja, wenn man es jetzt mal ganz groß sagt, um die Welt zu retten? Denn dass sehr vieles sehr im Argen liegt, das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern das ist seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr, sehr deutlich. Die Klimakrise und das Artensterben sind seit über 50 Jahren Themen, die in der Wissenschaft ja schon sehr früh sehr gut beschrieben worden sind, wenn man sich das vor Augen hält, dass eben tatsächlich vor über 50 Jahren die Grundzüge von Treibhauseffekten verstanden worden sind und auch schon sehr früh gewarnt worden ist. Man sich immer wieder fragt, wie konnte es eigentlich passieren, dass wir so viele Jahrzehnte mit so viel Volldampf in die genau falsche Richtung gelaufen sind. Und Polly Higgins und Jojo Mita haben sich also diese Frage gestellt, was können wir tun, und sind auf diese eigentlich ja sehr simple Idee gekommen, zu sagen, die Welt braucht einen guten Anwalt. Und daraus hat sich dann diese Kampagne und auch die Stiftung entwickelt, zu sagen, welche Instrumente gibt es denn eigentlich, die wir nutzen könnten? Und in der Zeit war der Internationale Strafgerichtshof neu. Der ist ja erst im Zuge des Jugoslawienkrieges letztendlich an den Start gebracht worden und der Ruanda-Konflikte. Und erst zur Jahrtausendwende wirklich an den Start gegangen. Und kurz danach fingen also die beiden an, sich diese Fragen zu stellen. Interessanterweise, das wissen viele nicht, waren diese Themen, also Umweltzerstörung, war auch schon in den Entwürfen des Römischen Statutes vorgesehen. Es ist allerdings in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von großen Industriestaaten durch Hinterzimmerpolitik und Lobbyarbeit aus den Entwürfen wieder rausgestrichen worden. Also Ökozid ins Rom-Statut zu bringen, ist gar keine neue Idee, sondern es ist nur das Wiederaufgreifen einer ursprünglichen Idee. Das ist eine ganz wichtige Information. Und dass man das Rom-Statut verändern kann, das haben wir ja auch gesehen, ne? Das Verbrechen der Aggression ist ja nachträglich eingebracht worden. Und darum geht es also, um nicht mehr und nicht weniger das Römische Statut zu ergänzen, um ein fünftes internationales Verbrechen gegen den Frieden, nämlich Ökozid, die weitreichende, schwerwiegende oder langfristige Umweltzerstörung.
Medial fristet die Ökozidbewegung also eher noch ein Schattendasein. Und auch ich habe mich im Vorfeld dieses Podcasts noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Eine deutlich höhere Bekanntheit hat dagegen die Bewegung Fridays for Future. Diese verhalf einem wichtigen, ja existenzbedrohenden Thema zu dringend benötigter Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, nämlich die Bewältigung der Klimakrise, wobei sogar der Klimanotstand ausgerufen wurde. Doch nicht nur beim Klima, sondern in Fragen des Umweltschutzes generell besteht das altbekannte Problem. Dass etwas getan werden muss, darüber herrscht Einigkeit. Doch darüber, was getan werden sollte, das ist eben sehr umstritten. Nun, viele von uns werden sagen, wenn eine existenzbedrohende Gefahr herrscht, über deren Eindämmung gestritten wird, ist es dann nicht vielleicht Aufgabe eines Gerichts, vorzugeben, was getan werden muss? Man denke beispielsweise an die erfolgreiche Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Könnte man also nicht den Gesetzgeber zu mehr Umweltschutz verpflichten? Dazu sagt Wolf Hingst Folgendes.
Ja und nein. Ich meine, die erfolgreiche Klimaklage, die wir natürlich außerordentlich begrüßen und für einen wirklichen zentralen Meilenstein in der Rechtsgeschichte, vor allem der deutschen Rechtsgeschichte, betrachten, basiert ja auf Gesetzen letzten Endes. Ja, wir haben ja, wem erzähle ich das? Die Gewaltenteilung. Die Legislative gibt eben Gesetze vor und die Judikative führt sie aus. Das Verfassungsgerichtsurteil, das fußt ja im Wesentlichen auf Artikel 20a des Grundgesetzes und gibt ihm sozusagen quasi erstmalig einen Wirkungsbereich. Der Artikel ist ja nun schon lange im Grundgesetz, wenn auch nicht von Anfang an, aber nicht erst seit gestern, und ist aber in diesem Urteil erstmalig wirklich zur Anwendung und zur Entfaltung gekommen. Und im Grunde geht es uns ja um was Ähnliches. Wenn man das jetzt mal vergleichen würde, könnte man vielleicht sagen, so wie der Artikel 20a mal nachträglich ins Grundgesetz gekommen ist, so möchten wir Ökozid nachträglich in das römische Statut integrieren, Klammer auf, mit dem Hinweis, dass es da ja schon mal drin war. Also es ist ja gar nicht so nachträglich, sondern es ist ja nur die quasi Reaktivierung einer Vorschrift, die ja da schon mal drin gestanden hat in den Entwürfen. So würde ich das vergleichen. Das heißt, das Gericht muss ja auf Gesetzen dann aufsetzen. Das heißt, es geht uns erstmal darum, das Gesetz zu ändern und dann natürlich den Gerichten die Freiheiten zu geben, das entsprechend auszulegen und anzuwenden. Übrigens in der vorgeschlagenen Definition zum Ökozid wurde explizit darauf verzichtet, eine Liste anzulegen, was denn jetzt Ökozid sein könnte. Das war auch ein langer Diskussionspunkt, ob es nicht wichtig und klug wäre, eine Liste da reinzuschreiben, was denn Ökozid sein könnte, wie zum Beispiel Regenwaldvernichtung. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich dann nach langen Diskussionen dagegen entschieden, weil eben zum einen jede Liste, die man aufstellt, eben immer alles ausschließt, was nicht da draufsteht. Und wer weiß, was alles noch passiert. Es ist also gar nicht so klug, so eine Liste anzulegen, weil sich ja ständig weitere Dinge auch ergeben. Und aber es war auch ein wichtiges Argument zu sagen, es sollen eben Gerichte entscheiden, was Ökozid am Ende dann ist. Und das heißt, die Rolle der Gerichte wird sehr, sehr hoch angesiedelt.
Abgesehen von diesen Schwierigkeiten finden Umweltzerstörungen ja nicht nur hierzulande statt. Nationale Alleingänge sind zwar wünschenswert, aber für ein globales Problem eben aus mehrerlei Gründen nicht ausreichend, wie uns auch Wolf Hingst bestätigt hat.
Das heißt, wenn wir Ökozid im römischen Statut verankern und es entsprechend von den Vertragsstaaten in der erforderlichen Mehrheit angenommen wird und dann auch ratifiziert wird, was natürlich ein großer Prozess ist, das will ich nicht kleinreden. Ja. Es geht hier um sehr viel Diplomatie und sehr viel Überzeugungsarbeit, die natürlich zu leisten ist. Aber grundsätzlich ist der Weg ja sehr einfach. Ja. Wir müssen das einbringen, es muss verabschiedet werden, es muss ratifiziert werden. Und dann würde es eben unmittelbar weltweit gelten. Und das ist halt so wichtig bei diesem Thema Ökozid, dass es hier um weltweite Regelungen geht, die dann eben auch unmittelbar greifen. Denn was nützt es, wenn im einen Land Ökozid verboten ist und im anderen nicht? Oder in dem einen Land wird Ökozid so definiert, im anderen Land wird es anders definiert. Das ist halt in diesem Zusammenhang besonders problematisch, weil Naturzerstörung macht an Grenzen nicht Halt. Und Ökozid, hier geht es ja um sehr schwerwiegende und weiträumige Zerstörung. Das heißt, insbesondere solche Umweltzerstörungen sind eben so groß, dass es eben gar keinen Sinn macht, sie mit nationalen Rechten zu erfassen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden solche Ökozide im Wesentlichen von multinationalen Konzernen begangen, die eben auch keine Grenzen kennen, sondern weltweit unterwegs sind, die auch ihre Firmensitze problemlos verlegen können in andere Länder. Das heißt, aus diesen Gründen ist es eben so wichtig, übergreifende Regeln zu finden.
Es ist ja nicht so, dass es noch keine internationalen Ansätze gab, die Klimakrise anzugehen. Wir denken da zum Beispiel an das Kyoto-Protokoll von 1997, das 2005 in Kraft getreten ist, oder das Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2016. In beiden Fällen handelt es sich um verbindliche völkerrechtliche Verträge. Reicht das denn nicht? Warum gehen Menschen trotzdem für mehr Umwelt- und Klimaschutz auf die Straße? Diese Frage haben wir Smilla Friedl, der Pressesprecherin von Fridays for Future Deutschland, gestellt.
Wir sehen ja, dass das, was 2015 beschlossen wurde, nicht eingehalten wird. Also de facto in der Praxis ist es so, dass eigentlich kein Staat ein 1,5-Grad-konformes Budget hat oder wirklich auf dem Weg ist, zur Klimaneutralität innerhalb der Grenzen dieses 1,5-Grad-Budgets. Und deshalb benötigen wir noch andere Instrumente, um die Klimaneutralität wirklich auch zu erreichen.
Beim Pariser Abkommen sieht sie vor allem folgendes Problem.
Das Pariser Klimaabkommen ist schon nicht schlecht, also von dem, was es so eben festsetzt. Es muss nur umgesetzt werden. Und das hängt natürlich eben auch an der Bereitschaft der Staaten, inwieweit sie das, was dort verabschiedet und worauf sich geeinigt wurde, auch umsetzen wollen.
Wie sieht es also mit dem Strafrecht, der sogenannten Ultima Ratio, aus? Ist es ein adäquates Mittel, um verheerenden Umweltzerstörungen wirksam entgegenzutreten?
Ich glaube, die Abschreckung oder die Signalwirkung, die von solch einem Straftatbestand ausgeht, ist sicherlich auch wichtig und ergänzend zu dem, was eben an Regelungen im Moment besteht, sehen wir ja, dass zum Beispiel Unternehmen, wenn wir jetzt auf die Ölkatastrophe in Peru schauen, dass es oft so ist, dass sie mit sehr, sehr niedrigen Bußgeldern oder Geldstrafen davonkommen, die nicht wirklich zu einer Handlungsänderung führen. Und genau das sollte ja sich ändern.
Auch die SPD-Politikerin Dr. Nina Scheer, die als Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Deutschen Bundestag sitzt, kann dies nur unterstreichen.
Ja, also ich finde es sinnvoll, wenn man da sowohl das Verständnis, das gesellschaftliche Verständnis anschärft, als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen weiterentwickelt, die ja auch eine Wechselwirkung mit dem gesellschaftlichen Verständnis haben. Wenn man eben eine Strafrechtsnorm schafft und damit auch etwas Verbotenes zum Ausdruck bringt, etwas Strafbewährtes zum Ausdruck bringt, dann hat das natürlich auch eine disziplinierende und eine verständnisschaffende Komponente und wertet damit auch die Rechtsgüter, die zu schützenden Rechtsgüter mit auf. Alleine über die Tatsache, dass etwas sanktionsbewährt oder als Straftatbestand formuliert wird. Insofern finde ich es grundsätzlich gut, wenn in diese Richtung ein verschärftes Verständnis auch kodifiziert wird. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass ich das sehr begrüßenswert finde und auch wichtig in der Entwicklung, dass auch schon aus bestehenden Rechtstatbeständen heraus, sogar zivilrechtlichen, etwas abgeleitet wird, auch an Sanktionen abgeleitet wird, im europäischen Raum zumindest betrachtet, wenn man etwa das Shell-Urteil sich anschaut.
Wolf Hingst bringt die aus seiner Sicht wichtigen Aspekte wie folgt auf den Punkt.
Das Strafrecht ist natürlich nicht das einzige Rechtsgebiet, was hier wichtig ist und eine Rolle spielt. Es ist nur ein Rechtsgebiet. Wobei wir aber denken, dass es aus verschiedenen Gründen das Strafrecht eine zentrale Rolle spielt. Die Idee, die wir da haben und die Rolle, die wir dem Strafrecht zumessen, ist schon eine gewisse, soll ich sagen, eine Meta-Rolle. Wir betrachten das Strafrecht nicht so sehr prozessual, was natürlich für die Praktiker ganz wichtig ist. Und wir sind explizit eben keine Praktiker, sondern wir sehen die Rolle des Strafrechts mehr aus einer Vogelperspektive, könnte man vielleicht sagen. Also die gesellschaftsstabilisierende und definierende Wirkung von Strafrecht. Denn letzten Endes spiegelt ja das Strafrecht die moralische Verfasstheit einer Gesellschaft wider. So könnte man das vielleicht ausdrücken, in einem durchaus reziproken Verhältnis. Also das Strafrecht wird beeinflusst von sich verändernden Werten. Ich erinnere beispielsweise daran, dass vor noch gar nicht so langer Zeit, ungefähr 200 Jahre ist es her, die Sklaverei die Basis der westlichen Wirtschaft gewesen ist. Bis es eben moralisch über einen gewissen Prozess dann derartig verurteilt worden ist, dass es dann eben international geächtet wurde, verboten wurde. Und dann hat sich die Situation doch sehr schnell geändert, wenn man eben sich vor Augen hält, dass es wirklich die wirtschaftliche Grundlage gewesen ist. So wie heute eben Umweltzerstörung und Ausbeutung die wirtschaftliche Grundlage unserer Weltwirtschaft ist. Und das heißt, auf dieser Ebene sehen wir die Wirkung von Strafrecht. Ich sehe das auch in so einer Art Spiralbewegung, ja, also es ändern sich Werte, oft getragen eben von einer relativ kleinen Gruppe von Menschen, siehe Sklaverei, das waren wenig Menschen am Anfang, die darüber nachgedacht haben, dass das überhaupt nicht vertretbar ist, Menschen zu Sklaven zu machen. Und das wirkt dann eben in der Gesellschaft fort. Immer mehr Gruppen schließen sich an, immer mehr Intellektuelle meistens am Anfang sprechen darüber. Juristinnen debattieren darüber, wie man das denn auch rechtlich fassen könnte, bis es dann eben zum Gesetz wird. Und erst wenn es Gesetz geworden ist, dann geht diese Spiralwirkung weiter und erfasst immer weitere Kreise der Gesellschaft. Denn wenn etwas Gesetz geworden ist, dann wird darüber nicht mehr diskutiert, ob man das jetzt machen kann oder nicht. Dann ist es halt verboten. Dann diskutiert darüber keiner mehr. Ja. Oder wenn ich an das ist vielleicht jetzt ein bisschen nicht ganz passend, weil es ja auch kein strafrechtliches Beispiel ist. Aber wenn ich daran denke, wie vor noch gar nicht so langer Zeit das Rauchen vollkommen normal war. In jeder Kneipe wurde geraucht, in jedem Restaurant wurde geraucht, heute unvorstellbar. Wie lange der Diskussionsprozess dauerte, ob man das jetzt verbieten sollte oder nicht. Und dann ist es verboten worden und dann erfasst es die ganze Gesellschaft. Heute völlig undenkbar, sich in einem Restaurant eine Zigarette anzustecken. Da würde niemand drauf kommen, ja, auch kein Kettenraucher würde darauf kommen, sich im Restaurant eine Zigarette anzustecken. Also das heißt, erst wenn die sich ändernden Werte ins Gesetz gegossen sind, dann entfalten sie eben die breiten Wirkung in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig im Kopf zu behalten. Uns geht es also nicht darum, möglichst viele Menschen zu verurteilen. Wir würden den Erfolg von Ökozid-Gesetzgebung nicht daran messen, wie viele Verurteilungen in Den Haag erfolgen. Es geht nicht um Vergeltung, sondern es geht darum, unfassbare Vernichtung von Lebensgrundlagen zu verhindern durch ein solches Gesetz.
Es gibt also einen breiten Konsens, dass das Strafrecht zum Schutz der Umwelt eingreifen sollte. Auch die Einführung des Ökozids, welcher Umweltzerstörungen unter Strafe stellt, wird als wünschenswertes Mittel gesehen. Die Aktivistin Smilla Friedel beschreibt die Beurteilung einer möglichen Einführung so.
Ich glaube, uns freut alles, was irgendwie dazu beiträgt, dass wir Klima- und Umweltgerechtigkeit erreichen. Und der Ökozid-Straftatbestand kann davon eine Komponente sein, die vielleicht in Zukunft auch vorbeugend verhindert, eben durch die Abschreckungswirkung, dass massive Umweltzerstörungen wie die Abholzung des Regenwaldes oder so passiert. Wir wissen natürlich auch, dass dass dann nur, sage ich mal, Täter zur Verantwortung gezogen werden können, wenn es schon passiert ist. Also ich glaube, es gibt uns als Aktivist die allen Hoffnung, wenn auf jeder Ebene was passiert.
Bevor wir jetzt aber zum Inhalt des Vorschlags der Stop Ecocide Foundation kommen, müssen wir einmal ganz grundsätzlich klären, was der Internationale Strafgerichtshof oder auch ISTGH eigentlich ist und wie er funktioniert. Also, der ISTGH ist ein auf Grundlage des Rom-Statuts, also eines völkerrechtlichen Vertrages, eingerichteter Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag. Er ist für die Verfolgung und Aburteilung der vier Kernstraftaten: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression zuständig. Das Rom-Statut trat am 1. Juli 2002 in Kraft. Neu an diesem Gerichtshof ist, dass anders als vor dem IGH, dem Internationalen Gerichtshof, Einzelpersonen verurteilt werden können. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Gerichten. Vor dem IGH verklagen Staaten andere Staaten, vor dem ISTGH werden Einzelpersonen angeklagt. Und wichtig ist außerdem, dass der ISTGH zur innerstaatlichen Gerichtsbarkeit hinzutritt und sie eben nicht ersetzt. Dieses Prinzip nennt man Komplementaritätsgrundsatz. Das heißt, nur wenn ein Staat nicht willens oder nicht in der Lage ist, eine Straftat selbst zu verfolgen, dann darf der ISTGH den Fall an sich ziehen. Eine unabhängige Anklagebehörde prüft dann die Informationen über ein mutmaßliches Verbrechen, kümmert sich um die Ermittlungen und hat die Führung bei der Anklage inne. Was wäre nun also erforderlich zur tatsächlichen Einführung eines neuen Tatbestands im Rom-Statut? Änderung des Statuts kann jeder Mitgliedstaat vorschlagen. Bei der nächsten Jahresversammlung der Vertragsstaaten muss dann zunächst eine Mehrheit der Anwesenden für eine Prüfung der Änderung stimmen. Danach wird der abschließende Wortlaut diskutiert und bestenfalls auch vereinbart. Und für eine endgültige Aufnahme neuer Bestimmungen ist dann eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Der neue Tatbestand gilt dann aber nur in denjenigen Staaten und für diejenigen StaatsbürgerInnen, deren Heimatstaat die Änderung auch ratifiziert. Letzteres folgt aus dem Territorialitätsprinzip und dem Personalitätsprinzip, wonach der ISTGH nur für solche Taten zuständig ist, die auf dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats oder von einem seiner Staatsangehörigen begangen werden. Und ebenso ein Entwurf für einen neuen Tatbestand, der liegt jetzt vor.
Genau, wir haben ja vorhin schon mal über die Stop Ecocide Foundation gesprochen, die letztes Jahr den Definitionsentwurf für einen Ökozid-Tatbestand veröffentlicht hat. In dem Zusammenhang hatten wir die Möglichkeit, mit Alex Whiting zu sprechen. Er ist Professor an der Harvard Law School und ehemaliger Investigation Coordinator des Internationalen Strafgerichtshofs und war Mitglied des Gremiums, das den Entwurf erarbeitet hat. Was ihn gereizt hat, Teil des Ganzen zu sein und was er aus seiner Sicht beitragen konnte, hat er uns im Interview erzählt.
Well, I've worked in the field of international criminal law now for 20 years, either practicing as a prosecutor in various institutions or teaching. And so I have a commitment to this kind of work and to the possibility of international criminal law being able to both achieve justice and also affect norms and change behaviors and maybe even deter behaviors.
Wir haben es eben schon gehört, das Panel war juristisch vielseitig besetzt. Das hatte natürlich auch einen Einfluss auf den ganzen Arbeitsprozess. Aber das war laut Alex Whiting nicht die einzige Herausforderung.
The process was complicated and challenging, and that's because defining a crime, the crime of ecocide, is extraordinarily challenging, and it in a way that is not immediately evident, because the problem of environmental crimes and environment harm to the environment seems like such a kind of obvious one. And it seems like at first blush, it might seem that it should be rather straightforward to criminalize significant harm to the environment. People who cause damage to the environment, how complicated is that? But it turns out it's really complicated. And I don't know if we'll get into some of the details or some of the technical complexities of it, but it is unlike the other international crimes because there really isn't a consensus across nations and across states about what constitutes environmental crime and how to think about this problem, which is different from the other international crimes. And so when we met as a group, we really had to work through a lot of technical tangles of trying to think about, well, what is exactly this crime? And there was a lot of debate and there were a lot of differences, there's a wide range of conceptions. And I think that we ultimately compromised on some things, but in doing that, the group really reached a consensus and the process produced a consensus because everybody began to understand why we had to come to certain places.
Vielleicht ist es sinnvoll, mal einen Blick in die Vergangenheit des Völkerstrafrechts zu werfen, um zu verstehen, welche Bedeutung und Tragweite das Ökozidprojekt eigentlich hat. Das Völkerstrafrecht, so wie wir es kennen, hat seinen Ursprung in der juristischen Bewältigung des Zweiten Weltkriegs. 1945 wurde der Internationale Militärgerichtshof, der IMG, geschaffen. Und dessen Statut sah das Gericht für drei Handlungen als zuständig vor. Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und diese finden sich im Prinzip auch heute im römischen Statut, das Grundlage für die Arbeit des ISTGH ist. Hinzu kam dann 1948 der Völkermord, der vorher als Unterfall der Verbrechen gegen die Menschlichkeit behandelt wurde. Erst seit 2017 verfolgt der ISTGH auch das Verbrechen der Aggression, das ja leider wieder eine gewisse Aktualität hat. Dessen Grundgedanke war aber auch schon im Verbrechen gegen den Frieden im IMG-Statut enthalten. Nur hatte dieses eben noch das Völkerrecht als Maßstab und nicht das Strafrecht. Bis man sich dann einigen konnte, was genau ein Angriffskrieg im völkerstrafrechtlichen Sinne sein soll, vergingen dann noch einige Jahre, aber die generelle Strafbarkeit eines Angriffskriegs, die war längst anerkannt. Und das war es auch schon. Das sind die Straftaten des Völkerstrafrechts. Seit also fast 75 Jahren ist das Völkerstrafrecht fast unverändert. Und auch das ist ein Grund, warum Professor Whiting glaubt, dass die Ergänzung des römischen Statuts ein Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Völkerstrafrecht wäre.
Well, I think it would be, yes, it would be a dramatic change to the Rome Statute and to our conception of international crimes. It would be all the international crimes that exist now, crimes against humanity, genocide, war crimes, the crime of aggression, are all focused on crimes against people. And ecocide obviously is focused on crimes against the environment. And so in that sense, it's a dramatic shift, and it's a turn towards what is a very current and modern challenge of climate change, environmental challenges for our planet. So an important shift, and yes, I would say modernization.
Hier klang jetzt schon der Paradigmenwechsel an. Ich glaube, das kann man so sagen. Im Fokus soll die Umwelt stehen, nicht mehr der Mensch.
Und das ist jetzt auch für uns eine gute Überleitung, um zu dem Teil zu kommen, den vor allem die JuristInnen und Jurastudierenden unter uns schon die ganze Zeit sehnsüchtig erwartet haben. Was steht denn nun eigentlich drin in dem Entwurf des Expertengremiums? Zunächst aber könnte man auch fragen, wieso denn überhaupt ein neuer Straftatbestand? Nach Artikel 8 des Römischen Statuts ist die Verursachung weitreichender, langfristiger und schwerer Schäden an der Umwelt bereits als Kriegsverbrechen strafbar, die in einem bewaffneten Konflikt verursacht werden. Darüber hinaus erfüllen Umweltzerstörungen, die zum Beispiel einer indigenen Gruppe die Lebensgrundlage entziehen könnten, auch unter Artikel 6 des Statuts den Tatbestand des Genozids, den man aber wohl noch ausweiten müsste.
One might think that because it's, you know, genocide, ecocide, that there's a kind of similar construction that you might even be able to fold ecocide into genocide. But really, in this respect, the names are a little misleading because really there are critical differences between the two different crimes. First of all, and I think it would be difficult to include ecocide as a subset of genocide. The first thing is that the crimes are really aimed at different purposes. Genocide is all about crimes targeted against people. And against certain groups. And it's about an intent to eliminate a group in whole or in part through certain acts. Now, you might include the environment there, destruction to the environment leading to the elimination or destruction of a group. But the idea of ecocide is to get away from that logic, which is that crimes, international crimes, should be anthropocentric, meaning focused on people, and it wants to shift it to make it ecocentric, focus on harm to the environment, not dependent on showing harm to people. So yes, you could include that in genocide, but I think you would lose the, you'd have to still have a separate ecocide crime, because that is focused on not on destruction of a group or just destruction of people, and it doesn't depend on that. It's sufficient to show that you are taking acts that could cause harm to the environment, period, without regard to what consequences that would have for human beings. So I think that's why you want to keep the two separate, because one is about people, one is about the environment.
Hier werden die neuen Dimensionen deutlich, in die sich das Umweltstrafrecht mit dem Ökozidtatbestand begibt. Es geht um den Schutz der Natur als solche. Diese Idee hängt eng mit der gewandelten Vorstellung von Umweltrechten zusammen. Ursprünglich waren Umweltrechte als implizite Rechte ausgestattet. Das heißt, sie waren Teil eines anderen Rechts eines Menschen. So kann das Recht eines Menschen auf Gesundheit gleichsam zum Schutz vor Beeinträchtigungen seiner Umwelt führen. Am besten lässt sich das Ganze wahrscheinlich an einem Beispiel veranschaulichen. So kann sich eine Person gegen den Betrieb einer Erdölraffinerie in ihrem Dorf wehren, wenn dadurch ihr Grundwasser über die zulässigen Grenzwerte hinaus belastet wird. Sie kann sich aber eben nicht wehren, wenn die Raffinerie in einem entlegenen Gebiet betrieben wird und dort das Grundwasser belastet, denn ihr eigenes Recht wird dadurch eben gerade nicht beeinträchtigt. Erst wenn Personen unabhängig von der Betroffenheit eigener Rechte Umweltrechte geltend machen können, spricht man nicht mehr von impliziten, sondern eben von expliziten Rechten der Natur. Bestes Beispiel hierfür sind die Verbandsklagemöglichkeiten von Vereinigungen nach § 2 des deutschen Umweltrechtsbehelfsgesetzes. Danach müssen Verbände, anders als sonst im deutschen Verwaltungsrecht üblich, eben nicht geltend machen, in ihren eigenen Rechten verletzt zu sein, sondern können die Rechtsstreitigkeit praktisch im Namen der Allgemeinheit führen. Weil wir aber zum Glück kein Verwaltungsrechtspodcast, sondern der Podcast für Kriminalpolitik und Strafrecht sind, wollen wir jetzt wieder zum Strafrecht zurückkommen. Der Ökozidtatbestand geht noch einen ganzen Schritt weiter. Er geht von der Idee aus, dass nicht einmal Menschen ihr Recht am Schutz der Natur geltend machen müssen, sondern eben die Natur selbst eine Rechtsperson ist, der ein Recht auf Erhaltung zukommt. Man spricht dann von einem sogenannten Eigenrecht der Natur, das durch den Ökozidtatbestand geschützt werden soll. Wolf Hingst hat das Ganze so erklärt.
Als Nichtjurist könnte man sagen, dass in dem Entwurf einer Ökozid-Definition, die explizit eben nicht darauf rekurriert, dass Menschen geschädigt oder verletzt werden, sondern ausschließlich den Schaden an Natur als Tatbestand definiert. Man könnte als Nichtjurist sagen, dass damit implizit der Natur sozusagen Rechte zugestanden werden. Als Jurist muss man da natürlich ein bisschen mehr differenzieren. Also in dieser Definition wird der Natur kein eigenes Recht verliehen. Aber implizit schon durchaus anerkannt, dass die Natur eigene Rechte hat, weil eben explizit nicht auf die Verletzung von Menschen da abgestellt wird. Wir sehen, vielleicht könnte man das so sagen, wir sehen die Anerkennung von Ökozid in gewisser Weise als einen Schritt in diese Richtung. Auf einem anderen Rechtsgebiet natürlich. Ne? Wir sind ja hier im internationalen Strafrecht. Aber wir gehen grundsätzlich davon aus, dass der Natur auch eigene Rechte zugestanden werden sollten. Und so wäre das eben ein Zwischenschritt. Und das Strafrecht, wenn denn Ökozid anerkannt wäre, dann würden die Rechte der Natur durch ein solches Verbrechen eben auch geschützt werden.
Und damit zurück zur Kernfrage. Wie soll dieser Begriff des Ökozids nun definiert werden? Nach dem Vorschlag für einen neuen Artikel 8 der ISTGH-Statut ist Ökozid, Zitat, jede rechtswidrige oder willkürliche Handlung mit dem Wissen begangen, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerer und entweder weitreichender oder langfristiger Schäden für die Umwelt besteht, die durch diese Handlung verursacht werden. Das sind jetzt ganz schön viele Tatbestandsmerkmale auf einmal, die ja irgendwie auch wiederum definiert werden müssen. Zum Glück gibt uns der Entwurf dafür einige Hilfen an die Hand, sodass wir im Folgenden alle Merkmale einmal näher anschauen werden. Das wird jetzt etwas detailreich und kompliziert, aber wir gehen das Ganze mal der Reihe nach durch. Zunächst einmal fordert der Tatbestand eine Handlung. Das mag banal klingen, ist aber mit Blick auf das deutsche Umweltstrafrecht beispielsweise nicht selbstverständlich. Denn nach dem Entwurf genügt irgendeine Handlung. Es braucht also nicht eine bestimmte, wie das Verunreinigen eines Gewässers, des Bodens oder der Luft. Anders als die Definition aber verlautbaren lässt, ist so dann als Grundlage einer Strafbarkeit zu prüfen, ob die Handlung erstens schwere und zweitens zusätzlich entweder weitreichende oder alternativ langfristige Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen wird.
Wir haben es ja bereits eingangs gehört und du hast es jetzt nochmal gesagt. Die Handlung muss mit erheblicher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft einmal zu diesen Folgen führen. Es ist also gerade nicht erforderlich, dass sie tatsächlich schon eingetreten ist. Es genügt bereits die sich abzeichnende konkrete Möglichkeit. Der Ökozid ist damit ein sogenanntes Gefährdungsdelikt. Das Besondere an einem solchen Gefährdungsdelikt ist, dass gerade nicht erforderlich ist, dem Täter nachzuweisen, dass seine Handlung kausal zu bestimmten Folgen, hier den jeweiligen Umweltschädigungen, geführt haben. Es reicht eben schon aus, dass sie mit erheblicher Wahrscheinlichkeit dazu führen werden. Eine ähnliche Rechtslage gibt es beispielsweise auch bei den Straßenverkehrsdelikten im Bereich der Trunkenheitsfahrten. So reicht es für eine Strafbarkeit gemäß § 316 StGB schon aus, dass man alkoholisiert fährt, und es ist eben gerade nicht notwendig, dass tatsächlich dabei ein Mensch verletzt wird oder sogar zu Tode kommt. Wir können also an dieser Stelle schon mal einen Kritikpunkt ausräumen, der im Zusammenhang mit umweltrechtlichen Haftungsfragen häufig gebraucht wird, nämlich den schwierigen Nachweis der Kausalität. Ein peruanischer Kleinbauer, der den Energieriesen und Kohlekraftwerkbetreiber RWE wegen der Folgen von dessen Treibhausgasemissionen auf Schadensersatz verklagt, wird niemals die Möglichkeit haben, einen konkreten Kausalverlauf nachzuweisen, der zum Ausfall seiner Ernte geführt hat. Für eine bloße Gefährdung, also die erhebliche Wahrscheinlichkeit der Verursachung, ist die Beweislast dagegen schon erheblich geringer, und somit steigen auch seine Chancen auf die Haftungen der Konzerne. Wollen wir uns nun mit den weiteren Begrifflichkeiten des Entwurfs auseinandersetzen. Was also sind schwere und entweder weitreichende oder langfristige Schäden? Welche Handlungen hat sich das Panel darunter vorgestellt?
Well, I think this is really a great question, and it's one that I wish were a bigger part of the debate and the discussion, let's say, because oftentimes people talk about ecocide without really talking about what examples they're thinking of. And when you ask people what ecocide means to them, you really discover that you discover that people can have very different conceptions of it. So there are some people who will give examples like the ones I gave, Deepwater Horizon or nuclear power disaster, Agent Orange, and I can give a couple others. And then there are other people who focus more on the behaviors of big corporate actors that drill for oil or create automobiles or build airplanes, and thereby have dramatic effect on the climate, which obviously is a central environmental challenge. And I think it's really important to have that discussion and figure out what it is you think ecocide is and what you're trying to accomplish by creating a crime of ecocide, because what you're trying to accomplish will determine what your definition is, and also whether it's really politically viable to be a crime. I personally don't think that the crime of ecocide is going to be the way to address corporate actors drilling for oil or making automobiles or airplanes. I don't think you can use the criminal law to accomplish those sorts of objectives. You have to use other kinds of legal tools to do that. The criminal law is really, in my view, for the most aberrant behavior, the behavior that society as a society is willing to condemn. And that's why I think what ecocide focuses on is massive environmental disasters like the ones we've mentioned. And for other examples, dumping of waste in rivers or in oceans, dumping of plastic, that destructive to the environment, maybe certain types of mining techniques that are incredibly destructive to the environment, things like that have a clear environmental consequence. That to me is what ecocide is about. And so that's, in my mind, what I think of when I think of the crime, and I try to think of a definition that targets that kind of behavior.
Wie wir gehört haben, sind diese Tatbestandsmerkmale noch sehr konkretisierungsbedürftig. Die Erklärung zur Definition ist in diesem Punkt ebenfalls sehr zurückhaltend und bietet wenig Hilfe, da er von schwerwiegenden nachteiligen Veränderungen spricht. Konkreter ist der Entwurf hingegen bei den Begriffen weitreichend und langfristig. Damit man von einem weitreichenden Schaden sprechen kann, soll sich dieser auf eine mehr als nur begrenzte Fläche erstrecken, was insbesondere dann der Fall sein soll, wenn Staatsgrenzen überschritten werden oder mehrere Ökosysteme geschädigt werden. Für die Langfristigkeit soll hingegen insbesondere die Irreversibilität eine Rolle spielen.
Erst auf zweiter Stufe wird eine weitere Ebene des Ökozidtatbestands eingezogen, die zwar im Wortlaut vor der erheblichen Wahrscheinlichkeit der Folgen steht, aber erst an zweiter Stelle zu prüfen ist. Die Handlung muss nämlich rechtswidrig oder willkürlich sein. Und auf wessen Recht es dafür ankommen soll, darüber gibt uns der Kommentar Aufschluss. Zwar sei erwogen worden, sich nur auf internationales Recht, also vor allem Konventionen zwischen Staaten, zu beziehen, da liegt aber schon ein Problem. Diese binden eben nur Staaten und halten Verpflichtungen für sie bereit. Verbote für Einzelpersonen sind in vielen von ihnen gar nicht enthalten. Und daher soll es für die Rechtmäßigkeit der Handlungen eben auch auf nationales Recht ankommen. Soweit kommen wir mit den Kenntnissen aus dem deutschen Umweltstrafrecht noch hinterher. Eine Person verstößt gegen Normen aus dem Umweltverwaltungsrecht und gefährdet damit die Unversehrtheit der Natur. Man spricht hier von der Verwaltungsaccessorietät des Umweltstrafrechts. Als die große Schwachstelle werden aber gerade die nationalen Rechtsordnungen der Staaten gesehen, die eben solch zerstörerische Handlungen nicht verbieten. Und da alles erlaubt ist, was nicht verboten wird, unterfällt eine Vielzahl schwerer, langfristiger und weitreichender Umweltzerstörungen eben keiner Strafbarkeit, obwohl jeder vernünftige Mensch sie für schlimmes Unrecht halten wird. Genau dem versucht aber die Definition des Panels jetzt zu begegnen. Die Handlung, die mit dem Wissen begangen wird, dass dadurch eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerer und entweder weitreichender oder langfristiger Schäden für die Umwelt besteht, kann entweder rechtswidrig oder willkürlich sein. Und damit können auch rechtmäßige, aber willkürliche Handlungen den zweiten Prüfungsschritt erfüllen. Und Willkür soll nach dem Entwurf eine rücksichtslose Außerachtlassung des Schadens erfordern, der, Zitat, zu den beabsichtigten sozialen und wirtschaftlichen Vorteilen in einem klaren Missverhältnis steht. Dem einen oder anderen mögen da jetzt Zweifel kommen, ob das eigentlich mit dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot zu vereinbaren ist, das nicht nur gemäß Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz in der deutschen Verfassung gilt, sondern auch im Völkerstrafrecht ein anerkannter Grundsatz ist, wie zum Beispiel aus Artikel 22 des Romstatuts auch hervorgeht. Nina Scher hat daher hierzu Folgendes angemerkt.
Ich finde es richtig, wenn man weiter in diese Richtung geht. Man muss natürlich schauen, dass es auch wirklich zielführend ist, dass es nicht zu pauschalen Kriminalisierungen führt von Dingen, die gesellschaftlich über andere Normen Billigung erfahren haben. Ja, da darf man, glaube ich, muss man auch genau darauf achten, dass es dort ansetzt, wo wirklich auch eine Sanktionsfähigkeit dahingehend existiert, dass man keine Widersprüchlichkeiten erzeugt. Also man muss, denke ich, schon so ansetzen, dass Dinge, die über andere Normungen für legitim erachtet wurden, dann nicht im Kontext eines neu geschaffenen Strafrechts anders eingeordnet werden, sondern man muss dann sowohl, was die zeitliche Dimension angeht, als auch die Konkretisierung und wahrscheinlich auch mit Übergangsfristen konkretisiert, es so einrichten, dass es widerspruchsfrei zu solchen Normen steht, auf die man auch vertrauen durfte.
Professor Whiting hingegen beschwichtigt aber.
Well, the way the definition works is actually the other way. It's a pretty complicated definition, but it focuses on acts that produce consequences or has the potential to produce adverse consequences for the environment, so severe, widespread, and long-lasting, and we can talk about that. But then it adds in an extra element that it either has to be illegal or it has to be wanton. And the reason for that is that, and this was, I think, one of the central challenges of many that we faced, is that there can be beneficial actions taken by humans that harm the environment. For example, farming or airplanes or building an airport or building roads, or those are all actions or creating housing for people, which might be something that we as a society we'd want to do, but could technically meet the definition of causing damage to the environment. So we decided it wasn't enough to say, well, it's any act that causes damage to the environment, because it depends. There's a reason to do that. We have to do that. And other times it's just unlawful or it's not beneficial for society. So that's why we created this extra element, which is unlawful or wanton. And wanton means that the benefits is basically that the benefits to society don't outweigh the consequences for the environment. Now, your question was, does that provide enough certainty for people, actors? And, I think the answer is yes. There are a number of criminal laws which employ similar kind of balancing or reasonableness tests, which are perfectly lawful. So think about manslaughter or recklessness laws that prohibit recklessness. Reckless behavior that results in negative consequences, injury or death of somebody. Well, reckless behavior is an amorphous, ill-defined kind of thing. It depends on whether it's how risky it is and what the reasons for the behavior were. So it's a similar kind of balancing test that you engage in. So the criminal law is quite used to engaging in those kinds of balancing tests. So I don't think it's anything novel in that respect, or that it's violates any principle of legality or certainty. But of course, it's impossible in this field to get a kind of clear-cut definition because it's more complicated than that. You could never kind of define all the circumstances. There's so much variation that you have to come up with a test that kind of balances out the benefits versus the risks.
Die soeben genannte Definition verlangt also eine genaue Abwägung der Vorteile gegenüber den potenziellen Schäden der Umwelt. Wir haben uns aber auch gefragt, was genau solche Vorteile sind, die selbst schwere Umweltschädigungen nicht willkürlich erscheinen lassen.
Well, that's tricky. There's no question about it that's a hard exercise. But I think that the idea is that if the ecocide is not meant to target, projects for society that are beneficial, to produce food or improve housing or improve transportation. Things that have that are positively oriented, that have a consequence for the environment, even if it's severe, widespread, or long-lasting, shouldn't be. Maybe those can be dealt with by different laws and regulations to make sure that it's the wisest choice and that it's sustainable and that it's well-regulated and so forth. But I don't think that's what we think of when we think of ecocide. When we think of ecocide, we think of reckless environmental disasters or intentional degradation of the environment. For example, using Agent Orange in Vietnam, something like that. It's important, though, to make that distinction, because sometimes beneficial projects can be controversial. So building an airport might be controversial, and there might be some people who would say, well, that's ecocide, and that fits the if you don't have this balancing test, that could fit the definition of ecocide, and that could have negative consequences for people trying to make those decisions. It also undermines the credibility and legitimacy of the law if the law itself can't make a clear distinction between projects that we might not all agree on. We might not all want an airport or more housing or farming. There might be disagreement on the value of that, but I don't think people think of that as ecocide. And so the law has to distinguish between the debates that center on those sorts of projects and what we think of as ecocide, which is really environmental disasters.
Für Nina Scheer ist hingegen vor allem ein Kriterium entscheidend.
Von dem Umwelteingriff her betrachtet und dem Schädigungsgrad an Umwelteinbußen her betrachtet, wäre für mich immer die Maßgabe der Irreversibilität komplett unschönes Wort für einen Podcast, wäre für mich immer eine Maßgabe, weil wir nun mal einfach ja wissen, es gibt einige Schäden, die sind gerade deswegen so gravierend, weil es eben unwiederbringlich ist, weil es nicht regenerierbar ist, weil etwas für alle Zeiten kaputt geht. Wie wenn wir zum Beispiel, wenn man schaut, dass die Korallen kaputt gehen oder dass auch Grundwassereingriffe können auch diese Gestalt nehmen oder einfach die Biodiversität in Mitleidenschaft gezogen wird, Arten verschwinden, vernichtet werden. Da gibt es ja bestimmte Eingriffsintensitäten, die bedeuten, sowohl in der qualitativen als auch der quantitativen Betrachtung, die dann eben so gravierend sind, dass da eben es nicht regenerierbar ist. Und auf der Schiene wäre es sinnvoll, auch mit Umweltstrafrecht zu agieren.
Insgesamt aber tut sich auch der Harvard-Professor mit seiner Einschätzung schwer.
Well, that's a great question. And I don't know if I have a good answer to that, because I think that the idea is to build in a kind of weighing. The benefits have to outweigh the harm to the environment. But I think your question suggests, and correctly suggests, that there's a lot of subjectivity to that. How do you value social benefit, and on the one hand, and how do you weigh that against environmental harm on the other? So you could cause long-term damage to the environment for a short-term gain. How does that balance out? The definition doesn't clearly answer that question. And that's something that perhaps could be improved on in the definition, or perhaps that's something that would have to be worked out in practice by the prosecutors who make decisions, about the judges who make decisions. I think in practice, my experience with prosecutors is that they tend to look for the clear cases. And so a prosecutor is not likely to bring a case where there is at least some arguable social benefit and where the society has made some decision about doing it, even if it's controversial or debatable. Prosecutors are really going to focus on Deepwater Horizon, the oil spill disaster, or a nuclear power plant disaster, or something like that, where there's really no argument about social benefit.
Im Endeffekt wird also niemand fürchten müssen, wegen einer solchen knapp zulasten der Umwelt ausfallenden Abwägungsentscheidung, die ein Richter im Nachhinein anders treffen würde, wegen eines Ökozids verurteilt zu werden. Es gibt aber trotzdem problematische Fälle. So wird beispielsweise Atomkraft gerne als saubere Energiequelle bezeichnet. Niemand wird beim Bau eines Kernkraftwerks wollen oder auch nur damit rechnen, dass es zu einem Super-GAU kommt. Kann also schon die Errichtung eines Kernkraftwerks wegen einer solchen Gefahr einen Ökozid darstellen?
Yes, so that's a really important point. What has to be focused on is the act that causes the consequences, right? Now, building a farm that takes up a lot of land, or building an airport that destroys a local forest, those are the act there is the farm or the airport or the housing development. And that's the thing that you have to weigh, the socially beneficial thing. The nuclear disaster or the offshore oil rig disaster, the act there is not the building of the nuclear power plant or the oil rig, it's the thing that caused the disaster. So you need to have conduct which is knowing or reckless that causes the harm, and that's the conduct that you weigh against the socially beneficial consequences of what you're doing. And so that to bring it back to the nuclear power plant or the oil rig, what you would have to show is that in constructing it, the engineers or the people who made it, who built it, or who maintained it, acted in a, you know, in a reckless, irresponsible way, which then caused the disaster. And there's nothing socially beneficial about the reckless behavior. It's really just, it was, so that equation doesn't even come into it anymore. And so that's how you make a distinction between the building of the power plant in the first place and the actual acts that led to the disaster.
Zusammenfassend kann man in Bezug auf den Tatbestand also sagen, dass es einer Handlung bedarf, bei der die erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie zu schweren und entweder weitreichenden oder lang anhaltenden Umweltschäden führt. Außerdem muss sich die Handlung entweder als rechtswidrig nach nationalem oder internationalem anwendbaren Recht oder willkürlich erweisen, weil die dadurch verfolgten sozialen oder ökonomischen Vorteile in einem klaren Missverhältnis zum Schaden stehen.
Vergessen wollen wir aber nicht den sogenannten subjektiven Tatbestand, also den Vorsatz, das, was sich der Täter denken muss, wenn er die schädigende Handlung vornimmt. Der Willkürtatbestand setzt zudem voraus, dass der Täter rücksichtslos handelt, also das Missverhältnis zwischen Vor- und Nachteilen bewusst außer Acht lässt. In allen anderen Fällen muss die Handlung mit dem Wissen begangen werden, dass die bereits benannten schweren Folgen drohen. Ausreichend ist also Eventualvorsatz bzw. bewusste Fahrlässigkeit. Der Täter muss also zumindest um die Möglichkeit der drohenden Umweltschäden wissen und sich dann denken, ach, das wird schon gut gehen oder na und wenn schon. Das stellt eine Abweichung von Artikel 30 des Rom-Statuts dar, der nach der Terminologie des deutschen Strafrechts nur den Dolus Directus ersten und zweiten Grades ausreichen lässt. Also die Absicht und sicheres Wissen in Bezug auf den Erfolg, aber eben gerade nicht den Eventualvorsatz genügen lässt. Das ist unserer Meinung nach aber auch sachgerecht, denn Umweltzerstörungen werden selten um ihrer selbst willen begangen, sondern sind meist eine billigend in Kauf genommene Nebenfolge wirtschaftlichen Gewinnstrebens oder vermeintlich erstrebter gesellschaftlicher Vorteile. Außerdem ist ein Eventualvorsatz oder bewusste Fahrlässigkeit viel leichter vor Gericht nachzuweisen und erleichtert damit auch die effektive Strafverfolgung in der Praxis. Und apropos Praxis, anders als bei einem zivilrechtlichen Schadensersatzprozess, der gegen das Unternehmen geführt wird, muss bei einem Strafprozess ja die individuelle Verantwortlichkeit einzelner Personen zweifelsfrei bewiesen werden. Noch hierzu haben wir den praxiserfahrenen Harvard-Professor befragt, der bereits am ISTGH und zuvor am Jugoslawien-Tribunal gearbeitet hat.
That is enormously challenging. You're absolutely right. But let me step back for a moment to say that that's a challenge that's shared by most international crimes in the modern era, because international crimes are almost always committed by large groups, whether they're state actors or non-state actors. And so there are often many participants and many players, and often the person who is the most responsible, maybe it's not a CEO, but it's the head of state or the head of the military, is far removed from the crimes that take place and insulated by coded messages or by, you know, kind of plausible deniability from having even any fingerprints on the crimes. In the modern era, when in the cases that are investigated and prosecuted today, the one thing you'll never find is, or almost never, is an order from a general or a head of state or a head of a rebel group to commit war crimes or to commit crimes against humanity. These crimes are often organized and committed in ways that are very complex and hard to penetrate and unravel. It's like trying to prosecute heads of organized crime. They're also insulated and protected. So the trying to target CEOs or high-level corporate actors for their conduct is kind of a variation on that. It's a familiar problem to international prosecutors and investigators. It is for sure challenging because CEOs and high-level corporate actors will take care to get lawyers to bless what they're doing or to make sure that they don't really know what's happening or to insulate themselves or separate themselves. And part of the work that environmental regulation does is to try to ensure that high-level actors actually have to sign off on important decisions and be aware of them and take responsibility for them. And so ecocide, the crime of ecocide, and this sort of gets back to the questions about national law and the relationship between national law, it can build on those sorts of requirements and those sorts of laws. That can be part of how you prove the case. If you show that, well, the CEO either neglected his or her duties or hid from them or failed to follow through on them. And that's basically how you build what you would build an ecocide case. Enormously challenging, but not impossible. And maybe one of the advantages is that oftentimes corporate actors, there is a lot of documentation about what they do, whether it's emails or reports or memos or records or meetings or recordings and so forth. So at the end of the day, if it's a real corporation that operates by normal rules, there with enough digging and searching, there can be ways to find who's responsible in the corporation for the disaster that happened, assuming that it's a corporate actor that's behind it.
Und auch das zeigt, dass ein Ökozidtatbestand kein Allheilmittel ist. Denn um Einzelnen ein strafbares Verhalten nachzuweisen, muss festgestellt werden können, dass sie um die fraglichen Vorgänge und die drohenden Gefahren wussten. Wenn es also ihre gesetzliche Pflicht ist, darüber Bescheid zu wissen, dann kann auch eine Strafverfolgung wegen Ökozids leichter erfolgen. Dafür aber müssen solche gesetzlichen Pflichten überhaupt erstmal bestehen. Das Strafrecht braucht also Unterstützung.
Auch deshalb hat der Vorschlag eine Reihe von Kritikern. Die Marburger Rechtsprofessorin Stefanie Bock bezeichnet den Vorschlag in ihrem Aufsatz in der Zeitschrift für Rechtspolitik als wenig überzeugend, weshalb er kaum eine realistische Chance auf Umsetzung haben werde. Noch deutlicher hat sich der Freiburger Rechtsprofessor Roland Hefendehl in einem Vortrag im Januar diesen Jahres geäußert. Völkerstrafrecht zur Verhaltensänderung, Finger weg von derartigen Gedankenspielen, lautet sein Appell. Insbesondere der Begriff Ökozid, der merklich an den des Genozids angelehnt ist, hat immer wieder Kritik erfahren. Er bedeutet, wie wir eingangs bereits gehört haben, so viel wie Tötung der Hausgemeinschaft oder besser Tötung der Umwelt. Wobei Hausgemeinschaft ja eigentlich gar nicht so unpassend ist, denn schließlich führen schwerste Umweltzerstörungen dazu, dass die Erde für all ihre Bewohner, die ja im Großen und Ganzen auch etwas wie eine Hausgemeinschaft bilden, ja im Endeffekt weniger lebenswert wird. Hingewiesen wird aber, wie wir das in dieser Folge ja auch schon gehört haben, auf den strukturellen Unterschied zwischen Ökozid und Genozid. Beim Genozid kommt es dem Täter ja gerade auf die Zerstörung einer Bevölkerungsgruppe an. Diese Zerstörungsabsicht ist Hauptmerkmal des Crime of Crimes. Ökozide hingegen werden im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit begangen, bei dem es dem Täter eben gerade nicht darauf ankommt, die Umwelt zu zerstören, sondern meist darauf, Gewinn zu machen. Gerade deshalb wird davor gewarnt, dass die Bezeichnung als Ökozid das begrifflich verankerte Unrecht eines Genozids relativieren könnte. Die Gefahr sieht Wolf Hingst von Stop Ecocide Germany allerdings nicht.
Ja, wir haben natürlich diese Kritik auch schon öfter gehört. Ich möchte zuerst sagen, es ist eine sehr deutsche Kritik. Die hören wir nur in Deutschland, in keinem anderen Land. Es hat ganz sicherlich damit zu tun, dass wir natürlich als Deutsche eine besondere Verantwortung in der Geschichte haben. Grundsätzlich ist es so, das Wort Ökozid ist ein Fachwort, so wie es eben andere Fachwörter auch gibt. Ich erinnere an Worte wie Suizid oder Fungizid oder Pestizid. Das sind Worte aus dem Griechischen abgeleitet letzten Endes. Ökozid bedeutet, wenn man es wörtlich übersetzen würde, Mord an unserem eigenen Haus. Und das ist das, worum es geht. Ne? Den Wahnsinn zu beschreiben, seine eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören. Das ist der sprachliche Hintergrund. Und wir sehen natürlich in keiner Weise eine Relativierung des Genozids oder gar des Holocaust in der Verwendung dieses Wortes, so wie man ja auch, wenn man Fungizid oder Pestizid sagt, nicht sich rechtfertigen müsste, Genozid irgendwie in Frage zu stellen. Natürlich ist diese, taucht diese Frage insbesondere hier auf, weil es ja um denselben Rechtskreis geht. Ja, wir wollen ja Ökozid in den Kanon der Verbrechen gegen den Frieden inkludieren, in dem eben Genozid ja auch drin ist. Und man sagt ja auch zu Genozid Crime of Crimes, ja, also der quasi das schlimmste Verbrechen. Und das ist es sicherlich auch. Aber nur weil man im selben Rechtskanon unterwegs ist und ein Wort nutzt, das ähnlich klingt, heißt das ja noch lange nicht, dass man irgendetwas vergleichen würde oder relativieren würde. Das kann man auch gar nicht vergleichen. Ich möchte an einer Stelle das aufgreifen, wie unterschiedlich diese Themen sind. Und zwar am Vorsatz möchte ich es aufhängen. Ja, also dass das so Verwerfliche am Genozid ist ja der Vorsatz, dass ich tatsächlich eine Volksgruppe auslöschen möchte. Das ist das, was Genozid zum Crime of Crimes macht, diesen unfassbar verwerflichen Vorsatz. Beim Ökozid ist das ein völlig anderes Thema. Ja, da gibt es diesen Vorsatz ja nicht. Niemand zerstört ja die Umwelt, weil er die Umwelt zerstören möchte, sondern es ist ein Kollateralschaden. Ich möchte Profite machen. In einer vollkommen unverantwortlichen Art und Weise natürlich, indem ich in Kauf nehme, unglaubliche Zerstörungen dabei anzurichten. Aber mein Vorsatz ist es nicht, diesen Schaden anzurichten. Das heißt, an dieser Stelle sieht man schon, dass es hier überhaupt nicht um Vergleichbarkeit oder gar Relativierung geht. Wenn man sich allerdings die Folgen anschaut, dann ist das eine völlig andere Geschichte, denn die potenziellen Folgen von Ökozid sind so unfassbar weitreichend, dass wir sie uns heute noch gar nicht vorstellen können. Denn es geht da eben nicht darum, nur dass Umwelt zerstört wird, sondern es geht hier um die Vernichtung von Lebensgrundlagen. Und das bedeutet auch um die, nicht nur Gefährdung, sondern um die Vernichtung von Leben. Und zwar nicht nur tierischem und pflanzlichem Leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Jeden Tag sterben 150 Arten aus, ungefähr, geschätzt. Jeden Tag 150 Arten sterben für immer aus. Und das betrifft letzten Endes aber eben auch Menschen. Heute sterben ja schon Millionen von Menschen an Luftverschmutzung beispielsweise oder anderen Umweltverschmutzungen, Wasserverschmutzung, Wasserverseuchung beispielsweise. Und das wird in der Zukunft noch extreme Ausmaße annehmen, wenn wir daran denken, wie stark beispielsweise Hunderte von Millionen von Menschen abhängig sind von den Wasserreservoirs der Himalaya-Gletscher, die in einem atemberaubenden Tempo abschmelzen. Was wird passieren, wenn die Wasserreserven dieser riesigen Bevölkerungsgruppen versiegen? Ja. Um nur mal einen Punkt zu nennen, ganz zu schweigen von versinkenden Inseln und all den anderen Dingen, die wir erleben. Ja. Indigene, die im Regenwald vertrieben oder auch vernichtet werden. Also auf der Seite der Folgen steht Ökozid auf jeden Fall in diesem Kanon der Verbrechen gegen den Frieden ganz richtig, wenn man eben diese Auswirkungen betrachtet. Aber eben auch hier, es geht nicht um Vergleichbarkeit. Es geht nicht darum zu sagen, das eine ist schlimmer als das andere oder bei dem einen sterben mehr Menschen als beim anderen. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass Ökozid in den Kanon dieser internationalen Verbrechen gehört, weil da klafft die große rechtliche Lücke. Diese Verbrechen werden eben heutzutage nicht geahndet. Sie sind eben nicht als Verbrechen anerkannt. Und das bedeutet, was eben nicht explizit verboten ist, das wird implizit geduldet. Und genau darum geht es. Solange wir das eben nicht verbieten, ganz klar und international, solange dulden wir das als Menschheit. Und darum geht es uns. Das eben zu ändern.
Aber ein weiterer Kritikpunkt an dem Vorhaben, der betrifft auch den Punkt, zu dem wir als nächstes kommen möchten, und zwar den Zukunftsaussichten des Ökozid-Tatbestands.
Genau, so wird vereinzelt behauptet, so viel könne der ja gar nicht bringen, weil wichtige Staaten wie die USA, China oder auch Indien überhaupt keine Mitgliedstaaten des Rom-Statuts sind, aber auf der anderen Seite für sehr viele der Umweltzerstörung weltweit verantwortlich seien. Dass das aber zu kurz gedacht ist, das sagt auch Wolf Hingst.
Ja, das ist natürlich ein Problem, dass nicht alle Staaten Mitgliedstaaten sind und insbesondere eben so große Industriestaaten, die für ganz besonders starke Umweltzerstörung stehen, sind nicht Teil davon. Das ist natürlich sehr problematisch, gar keine Frage. Auf der anderen Seite braucht es eben immer Menschen und Staaten, die vorangehen. Es wird niemals so sein, dass auf einen Schlag immer alle einer Meinung sind. Das ist ja auch gar nicht möglich bei der Komplexität auch unserer Gesellschaften. Es braucht einfach, wie gesagt, Menschen und Staaten, die vorangehen. Das heißt, aber trotz alledem ist das Rom-Statut mit seinen 123 Mitgliedstaaten das, was einer globalen, soll ich sagen, Gerichtsbarkeit am nächsten kommt. Ja? Auch wenn eben nicht alle dabei sind, sind es aber doch die allermeisten. Und zudem geht es ja hier bei Ökozid um grenzüberschreitende Zerstörung von multinationalen Gesellschaften. Und die agieren eben weltweit. Und dann ist vielleicht eine Gesellschaft US-amerikanischen Rechts jetzt nicht unmittelbar gebunden, ja, aber sie agiert in Ländern, wo das Rom-Statut eben doch gilt. Einerseits. Und andererseits geht es ja beim Strafrecht um die persönliche Verantwortlichkeit und nicht um die Verantwortlichkeit von Unternehmen. Es geht ja nicht um Schadensersatzansprüche. Sowas gibt es ja heute schon, das kann ich ja durchsetzen, haben wir ja gesehen. Shell ist ja in spektakulären Prozessen zu Schadensersatz verurteilt worden für Ökozide, die sie beispielsweise im Niger-Delta begangen haben. Hier im Strafrecht geht es ja aber um die persönliche Verantwortung der Entscheidungsträger. Und das ist ja auch ein ganz besonderer Hebel und eine ganz besondere Stellung auch des Strafrechts. Und im Übrigen auch ein Grund dafür, warum wir von Stop Ecocide in diesem Instrument auch diese große Bedeutung sehen. Denn in dem Moment, wo ich als Entscheidungsträger persönlich verantwortlich bin und damit rechnen muss, dass ich vielleicht gar nicht jetzt sofort, weil ich bin in den USA und bin da geschützt, aber vielleicht später, wenn ich schon gar nicht mehr meine alte Position habe, vielleicht bin ich schon ausgeschieden und will meinen Lebensabend genießen und mache Urlaub in Frankreich beispielsweise und muss aber damit rechnen, dass ich da auf dem Flughafen, wenn ich da ankomme, unmittelbar verhaftet werde, weil ich vor wer weiß wie vielen Jahren verantwortlich gewesen bin für ein Ökozid irgendwo auf der Welt. Wenn ich also das weiß als Entscheidungsträger, dann gehen wir davon aus, dass die Entscheidung dann einfach sehr anders gefällt wird.
Auch Smiller-Friedl hat diesbezüglich eine klare Meinung.
Ich würde sagen, dass zumindest mal die Signalwirkung, die ausgeht von einer Einführung eines Ökozid-Straftatbestandes, schon mal den Willen einiger oder zumindest mal der Vertragsstaaten zeigt, dass sie gewillt sind, in Zukunft nicht mehr einfach, sage ich mal, massive Umweltzerstörungen durchgehen zu lassen. Was die Effektivität angeht, ich glaube, es ist nicht unmöglich, oder es ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren Staaten wie USA, China oder Russland beitreten werden. Ich glaube aber schon, dass in Zukunft dass ich optimistisch bin, dass das dennoch passiert. Und natürlich ist es auch so, dass ausländische Staatsangehörige, sofern sie eben diese Verbrechen verübt haben, dass gegen sie, soweit ich weiß, auch ein Verfahren angestrebt werden oder sie zumindest verhaftet werden können, wenn sie dann Staatsgebiete betreten, die Vertragspartner sind im römischen Statut. Von daher, ich glaube, es ist nicht ganz unmöglich, und aber es gibt natürlich noch Luft nach oben, was die Effektivität des Völkerstrafrechts angeht.
Also, welches Schicksal wird der Ökozidtatbestand nehmen? Etwa dasselbe wie der ILC-Entwurf aus 1992? Wird er wieder am Gegenwind von großen Industriestaaten und internationalen Konzernen scheitern?
Die Organisation ICGN ein Statement veröffentlicht. Das sind ist der Zusammenschluss der weltgrößten Investorengemeinschaften, die sich hier zusammengeschlossen haben, um Themen wie Corporate Responsibility zu betrachten und voranzubringen. Und in diesem Statement, das ist sehr interessant zu lesen, wird unter anderem ganz explizit von Regierungen gefordert, Ökozid anzuerkennen und zusammenzuarbeiten, um eben Ökozid weltweit anzuerkennen. Und da sieht man, dass dieses Thema längst aus dem Bereich von Aktivisten raus ist und eben in der Wirtschaft voll angekommen ist. Die Wirtschaft sieht das durchaus als sehr hilfreiche Leitplanke, die es braucht. Denn nur weltweit geltende Regeln ermöglichen internationalen Organisationen ja auch rechtssicher zu agieren. Und immer mehr Unternehmen wünschen sich solche klaren Regelungen, denn die Erkenntnis, dass wir auf einem endlichen Planeten leben, die ist jetzt ja nicht so schwer. Ja, das ist ja eigentlich auf dem Niveau von Grundschule, dass wir erkennen, dass natürlich auf unserem kleinen blauen Planeten wir nicht unendlich so weiterwirtschaften können, wie wir das getan haben. Das heißt, die Wirtschaft möchte solche Rahmenbedingungen haben und fordert sie zunehmend ein.
Tatsächlich ist es diesmal zweifelhaft, dass der Ökozid einfach so von der Bildfläche verschwindet. Im November 2019 forderte zum Beispiel Papst Franziskus dessen Aufnahme ins Romstatut. Noch mehrere Inselstaaten und solche, die vom Klimawandel besonders betroffen sind, wie Vanuatu, Bangladesch und die Malediven, unterstützen die Idee. Aber auch in anderen Ländern wird und wurde die Initiative unterstützt. Chile will das Verbot des Ökozids gar in seiner neuen Verfassung verankern. Es gibt mittlerweile aber auch eine Reihe prominenter UnterstützerInnen, darunter beispielsweise der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, Paul McCartney, die Verhaltensforscherin Jane Goodall oder auch tatsächlich der ehemalige Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs, Eboe Osuji. Und zu den Unterstützern zählen auch etliche europäische Länder wie Frankreich, Belgien und Finnland. Und auch die EU-Kommission hat in ihrem Vorschlag für eine neue Umweltstrafrechtrichtlinie im Dezember des letzten Jahres in Erwägungsgrund 16 den Begriff Ökozid verwendet. Immerhin mal ein Zeichen in die richtige Richtung. Konkret heißt es darin, Zitat, gleichermaßen sollte es als erschwerender Umstand gelten, wenn eine Umweltstraftat aufgrund ihrer Schwere erhebliche und irreversible oder dauerhafte Schäden eines gesamten Ökosystems verursacht, einschließlich in Fällen, die mit Ökozid vergleichbar sind. Was ein Ökozid in den Augen der EU-Kommission aber ist, das wird offen gelassen. Auch Wolf Hinks begrüßt zwar den Vorschlag, bleibt aber dennoch skeptisch.
Ja, wir kennen den Vorschlag, aber Ökozid ist da eben explizit nicht drin. Also es ist nach meinem Kenntnisstand steht bislang in den Entwürfen Ökozid in einem Kommentar drin, aber direkt in den Formulierungsvorschlägen selbst ist Ökozid nach meinem Kenntnisstand nicht enthalten. Und das ist etwas, was wir natürlich ändern möchten und das sehr begrüßen würden, wenn eben diese Formulierungen jetzt in den Prozessen auch noch angepasst werden. Wir sind im Übrigen da auch sehr in engen Gesprächen mit Europaabgeordneten. Marie Toussaint aus Frankreich beispielsweise hat sich da sehr hervorgetan. Und es gibt auch eine Reihe von Deutschen, Thiemo Wölken unter anderem, SPD-Abgeordneter im EU-Parlament, die sich da für einsetzen, dass diese Novellierung der EU-Richtlinie zum Umweltstrafrecht schärfer gefasst wird und eben Ökozid da auch explizit mit drinsteht. Das ist für uns natürlich ein ganz wesentlicher Meilenstein, denn Ich hatte davon ja schon gesprochen, dass der Weg, Ökozid ins Romstatut zu bekommen, eigentlich ja ganz einfacher ist mit sehr klaren Schritten, aber natürlich insofern sehr schwer, weil es eben großer Mehrheiten unter Nationen bedarf. Und wenn jetzt aber die EU als Ganzes mit all den Mitgliedstaaten sozusagen ein solches Umweltstrafrecht hätte, wo Ökozid eben so klar abgefasst wäre, dann wäre das ein extrem wichtiger Meilenstein auf diesem Weg, das Romstatut zu verändern.
Eins lässt sich also jetzt schon feststellen. Die Debatte um den Ökozid ist da. Das Thema wird uns also über kurz oder lang beschäftigen, auch wenn es hierzulande, wie uns Nina Scher verraten hat, noch keine nennenswerte Rolle in der Politik spielt. Wir haben sie aber auch gefragt, ob nicht hierzulande die Angst vor einem Rückgang des Lebensstandards zur Ablehnung in der Bevölkerung führen könnte.
Es ist ja die Frage, wenn es einfach so weitergeht wie bisher, in mancherlei Hinsicht, ob dann überhaupt das so gehalten werden kann. Ja, ob dieser Lebensstandard überhaupt eine Garantie in sich trägt. Und das möchte ich eben ganz dick bezweifeln. Deswegen wäre ja eher die Frage, was an möglichen Einbußen oder Veränderungen, und manche Veränderungen werden ja als Einbußen deklariert, vielleicht sind sie aber ja gar keine Einbußen, wenn man den Zweck dieser Veränderungen sich nur vergegenwärtigt, dann kann man es ja vielleicht auch als Chance sehen, dass Veränderungen noch möglich sind. Aber welche Veränderungen wären möglich und nötig, um überhaupt gewisse Lebensstandards zu erhalten? So rum wird meines Erachtens eher ein Schuh aus dieser Frage. Und genau darin liegt meines Erachtens auch der Auftrag, wenn es eben um entsprechende Rahmenbedingungen geht, die auch auf den Erhalt von Umweltschutzgütern zielen.
Es sollte also mehr um die Frage gehen, was sich für uns ändert, wenn Ökozid kein Kernverbrechen wird. Aber trotzdem, das Völkerstrafrecht und insbesondere der ISTGH sind in den letzten Jahren unpopulär gewesen. Manche haben ihm sogar vorgeworfen, Neokolonialismus zu betreiben, weil die meisten Angeklagten und Verurteilten aus Afrika kamen. Wird sich unter diesen Umständen das Projekt denn überhaupt umsetzen lassen?
So, I think that the Ecocide project is a very long-term project. And the Genocide project, the Crimes Against Humanity project were also long-term projects. They were conceived of, and then it took years, decades, for them to be accepted, adopted into law, and then for them to blossom in law. And I think the same is true for Ecocide. I don't think that there is an appetite among states today to adopt another international crime, to add to the work of the International Criminal Court, to take on more international obligations. We're at a moment, I think, where there's a turning away from international institutions, international agreements, international solutions. I'm confident that that moment will pass, and we will again one day turn back to international solutions and institutions, because it's the only way to solve some of the world's problems, including the climate and the environment. But for the moment, and for the near future, I think it's going to be very difficult to get support for an international crime. And then on top of that, there are real challenges to how you define, and debates about how you define ecocide. Do you define it the way the panel did, by reference to its consequences, or do you think of outlawing certain acts instead? What kind of fault standard do you have? Is it intentional? Is it reckless? Is it negligence? Do you have the balancing that we've been talking about? Or do you just say any destruction, massive destruction to the environment, is ecocide? Those are all formidable and complicated debates that people have very different views on. So I think this is not a project that will result in a new crime in the next years. I think it'll take decades for this to happen. But I think it's useful to have to start the debate now. Why? Because I think it focuses attention on these kinds of issues, and in particular on how you can use the criminal law to stop actions that destroy the environment. And ecocide is one part of that, but there are lots of ways that states can think on their own of adopting provisions to criminalize behavior that is destructive of the environment, smaller scale kinds of crimes. So the reason I was excited about being part of this project and why I think it's important is not because I think there'll be a new crime, maybe even in my lifetime, because I think it's generative of a very important discussion about how we can use the criminal law in this way to address really the issue of our time, which is the environment and the climate change. So that's why that's my hope for ecocide and why I think it's an important a very important project for activists, for academics, for students, for politicians, for the world to really be thinking about.
Hinzu kommt auch, dass das Völkerstrafrecht im Zug des Krieges in der Ukraine derzeit eine Renaissance erleben dürfte. Uns alle erschüttern die Bilder aus Butscha und Mariupol nur wenige Flugstunden von Deutschland aus entfernt. Aber auch in diesen Zeiten ist es, wie Professor Whiting sagt, unwahrscheinlich, dass von heute auf morgen ein fünftes Kernverbrechen im Rom-Statut steht. Auch deswegen haben wir Wolf Hinks gefragt, wenn der Ökozidtatbestand aber die Lösung sein soll, wird diese denn überhaupt noch rechtzeitig kommen?
Ich bin davon überzeugt, dass ein Ökozidtatbestand kommen wird. Die Frage ist, wann. Es wird so sein, dass wahrscheinlich meine Kinder sich fragen werden, wie konnte das sein, dass das so lange gedauert hat? Die werden das nicht verstehen, dass wir jahrelang da rumgeeiert sind und uns irgendwie und einen Wolf diskutiert haben, ja, ob man das jetzt macht oder nicht. Es wird die nachfolgenden Generationen werden das nicht verstehen, wie sie so vieles nicht verstehen werden können, wie wir die Welt in die Situation haben bringen können, wie wir es getan haben, obwohl wir seit Jahrzehnten die Grundzusammenhänge wissen und verstehen. Ob ein Ökozidtatbestand rechtzeitig kommt, angesichts der katastrophalen Situation, in der wir uns bereits befinden, muss ich diese Frage leider verneinen. Denn selbst wenn er heute käme, wäre er nicht rechtzeitig. Er hätte vor 30 Jahren da sein müssen. Das wäre vielleicht rechtzeitig gewesen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, die Hoffnung nicht aufzugeben, ja, und sich klarzumachen, es gibt noch ein Zeitfenster. Die Wissenschaft ist ja mittlerweile auch in der Attributionsforschung sehr weit. Es wird immer klarer, wer für was verantwortlich ist. Und die Wissenschaft ist auch sehr weit in darin, auch über Lösungen nachzudenken. Es gibt ja eine Vielzahl auch von Lösungsmöglichkeiten. Davon gibt es einige gute, wie zum Beispiel rasanter Ausbau von erneuerbaren Energien und entsprechende Innovationssprünge, die wir da natürlich auch sehen werden in Effizienzen. Es gibt mittelgute Ideen wie Geoengineering, da wäre ich dann doch sehr vorsichtig, da in die Natur so weit einzugreifen, zu versuchen, die Sonnenstrahlung abzublocken durch Sulfate in der oberen Atmosphärenschicht beispielsweise. Solche Ideen gibt es ja auch. Also wir werden auf jeden Fall eine Menge an technischen Innovationen erleben, die wir nutzen können. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist tatsächlich ein gesellschaftliches Umdenken und ein anderes Verhältnis, das wir brauchen. Ein anderes Bewusstsein des Verhältnisses zwischen Menschen und Natur. Ich glaube, das ist fundamental und zentral. Und solange wir das nicht erleben, solange werden wir auch die Probleme nicht lösen. Es gibt ja diese berühmten Rebound-Effekte, also das heißt, technologische Innovation wird sehr oft quasi aufgefressen davon, dass dann eben zwar pro Stück die Verschmutzung geringer wird, aber dann durch die extrem ansteigende Stückzahl das zunichte gemacht wird, solche Innovationen. Das nennt man dann Rebound-Effekt. Das heißt, technologische Innovation alleine wird uns nicht helfen, sondern es geht nur mit einem wirklichen, echten, gesellschaftlichen Bewusstseinswandel. Und davon sind wir überzeugt, dafür spielt eben dieses Konzept von Ökozid eine ganz zentrale Rolle.
Selbst wenn ihr also nicht zu denjenigen gehört, die freitags für Klima- und Umweltschutz auf die Straße gehen, so hilft im Fall Ökozid ausnahmsweise bereits das Reden darüber. Wir sind an dieser Stelle am Ende der heutigen Folge angekommen und normalerweise geben wir ja immer eine kleine Literaturempfehlung mit. In dieser Folge möchten wir aber auf eine Veranstaltung hinweisen. Und zwar geht es um ein Online-Symposium von Stop Ecocide Germany, das vom 15. bis 17. September stattfinden wird und sich mit der Strafverfolgung des Ökozids und dem Umsetzungspotenzial befassen wird. Dazu gibt es jetzt einen Call for Papers, den findet ihr in unseren Shownotes. Und damit verabschieden wir uns von euch. Es hat trotz des ernsten und bisweilen frustrierenden Themas Spaß gemacht, diese Folge zu machen. Wir hoffen, es hat euch interessiert und gefallen und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr euch selbstverständlich bei uns melden. Entweder per E-Mail jetzt-recht@uni-leipzig.de oder über Instagram @lehrstuhlelisahof. Jetzt erst recht ist ein Projekt des Legal Labs Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Professorin Dr. Elisa Hofen. Produktion Laura Barth, Johanna Demel, Jakob Horn, Leonard Becker, Julia Müller-Thuns und Erik Winter. Redaktion dieser Folge Noah Seiler, Jakob Horn, Manuel Rothe, Philipp Heidan, Philipp Meyer. Musik Jakob Horn, Ton, Schnitt und Post-Production Erik Winter.